B9 zur 1 zurück klingt so. Wenn man sich andauernd nur um seine Schwächen kümmert, dann wird man bestenfalls großer, breiter, guter Durchschnitt. Wenn man das Gefühl hat, man hat eine spezielle Stärke, dann ist es seiner Meinung nach am besten, man gibt Vollgas in seiner Stärke. Man muss irgendwann, glaube ich, einfach auch verstehen, dass in der Musik ein Abnabelungsprozess stattfinden muss. Und der muss irgendwann passieren. Irgendwann muss es klicken. Ob dann mit 18 oder mit 22 oder mit 28. Irgendwann geht es nicht mehr darum, wer hätte es noch besser gekonnt als ich. Irgendwann geht es auch nicht mehr darum, was sagt denn mein Professor dazu. Irgendwann muss man aufstehen und sagen, jetzt laufe ich los. Und zwar so, wie ich meine, dass es geht.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit anderen Musikerinnen und Musiker über eines ihrer persönlichsten Themen, das Üben. Mein Gast heute ist Saxophonist Thorsten Skringer. Die meisten werden Thorsten aus dem Fernsehen kennen. Dort spielt er seit 17 Jahren mit den Heavytones und begleitet Stefan Raab und TV Total. Dazwischen kamen Formate wie Let the Music Play oder die Teddy Techlebran Show One Mic Stand. Seit 2023 ist er auch Saxophonist bei Herbert Grönemeyer und tourt mit seiner Band durch die großen Stadien. Auch als Pädagoge kennt man Thorsten. In seinen Sax-Camps gibt er regelmäßig seine Erfahrungen an Amateure und angehende Profis weiter. Wir haben über Ressourcen und persönliche Stärken gesprochen und wie uns genau diese als Musikerinnen und Musiker auszeichnen. Ich fand es sehr beeindruckend zu hören, wie früh Thorsten diese Einsicht bereits hatte und seitdem sein Ziel konsequent verfolgt. Übrigens, falls du dich fragst, wieso heute bereits eine neue Folge erscheint, wir laufen uns schon mal warm zur 50. Folge Wie übt eigentlich? Aber jetzt viel Spaß mit dem Interview. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Blut, Schweiß und Tränen, gefolgt von hoffentlich freudiger Präsentation auf der Bühne.
Okay, da müssen wir gleich mal drauf eingehen, wann genau Blut, Schweiß und Tränen da entstehen. Gibt es bei dir gerade ein Album, Künstler, Künstlerin, das du in Dauerschleife hörst?
Tatsächlich im Moment eher nein, weil ich sehr viel im Moment damit beschäftigt bin, irgendwelche Mixe oder kommende Heavytones-CDs und so weiter gegenzuhören. Mhm. Wir waren ja gerade vor zwei Wochen im Little Big Beat Studio in Liechtenstein und da müssen wir gerade die Entscheidung fällen, ist es der Tag 1 oder der Tag 2 und dann hörst du das halt viel durch. Dann war ich letzte Woche noch mit Herbert Grönemeyer auf Tour, dann hört man halt in Vorbereitung für die Herbert Grönemeyer Shows die Musik speziell halt an. Mhm. Aber gerade bin ich nicht so frei wie noch vor zwei Jahren, wo dann die Corey Henry and the Funk Apostles CD bei mir jede Autofahrt viermal durchlief. da habe ich jetzt die letzten anderthalb Jahre nicht mehr ganz so viel Zeit gehabt. Deswegen würde ich sagen, vor anderthalb Jahren war es die Corey Henry Platte und jetzt sind es eher viele Tunes, um die man sich halt gerade kümmern muss.
Mhm. Also Musik hören in Richtung, ist ja eigentlich Arbeit im Prinzip, ne?
So ein bisschen gegenhören. Ja, jetzt gerade fühlt sich das so an, dass Musik hören in meinem Fall ganz viel Arbeit ist oder halt mit Arbeit verbundener Zeit auch. Aber ich habe schon ein paar so Platten oder Projekte im Kopf, wo ich mich freue, mich da reinzuhören. Also da gibt es wieder so eine neue Platte von Cory Wong und den Hornheads, die da dabei sind und so. Da hat man schon, glaube ich, so ein bisschen sowas in der To-Listen-Liste sich angehäuft. Und das wird dann jetzt dann auch im Sommer, wenn deutlich mehr Luft ist, weil keine Tournee ansteht im Sommer und auch kein Fernsehen ansteht im Sommer, da kommt dann diese Platten drauf. Und dann bin ich auch immer noch ein alter Oldschool-Intensivhörer. Also ich höre dann so Platten, die mich richtig abholen, die höre ich dann auch gut und gern mal über einen Zeitraum von zwei, drei Monaten 30, 40 Mal.
Ja, krass.
Also ich bin dann nicht so Hörer, die das hörten auch, sondern ich bin dann eher schon so, gab es diese legendäre Nummer, ich weiß jetzt den Namen wieder nicht, die haben immer so sperrige Namen, diese Instrumentalsongs von, gibt es eine Nummer, Cory Wong, wo Chris Potter so ein ewig langes Outro-Solo spielt. Ich komme jetzt auf den Titel nicht. Und sowas höre ich mir dann schon 30, 40, 60 Mal an. Also da da hört man ja immer wieder neue Sachen.
Ja, klar. Voll. Und wenn du auf dein Spiel jetzt dann guckst und gerade so sagst, dass du eigentlich so ein Dauerhörer dann bist, so sehr treu zu so ein paar Platten, gibt es denn so vielleicht sogar eine Platte, die dich auf dein eigenes Spiel jetzt bezogen oder einen Künstler, wo du sagst, boah krass, das ist eigentlich so mein Klangideal, so wie so ein Vorbild in die Richtung was?
Oh, nee, also es gibt nicht die eine. Mhm. Definitiv nicht die eine. Es gibt sowas, vergisst man auch nicht, es gibt die erste wichtige.
Aha, was war das?
David Sanborn, Heart to Heart. Das war so die erste wichtige Platte, weil das war auch mit sehr viel krimineller Energie verbunden, dass ich an die Platte komme. Ich habe dann so mit 14 Jahren angefangen, richtig dann von Klarinette auf Saxophon umzuswitchen. Habe auch schon ein paar so Mixtapes bekommen von meinem Ethiklehrer, der Jazzfan war. Aber so die erste saxophonistische CD, die ich mir gekauft habe, da habe ich mich dann beim Schulausflug nach Nürnberg verbotenerweise von der Gruppe entfernt, was auch in einem Verweis mündete.
Oh.
Weil ich wusste, in Nürnberg gibt es den WOM, den World of Music, den größten CD-Laden.
Aha.
Und dann bin ich da rein und Geld hatte ich nicht viel. Ne? Und habe gesagt, ich brauche also Jazz-Saxophonisten-CD. Und der Verkäufer, ich weiß das alles noch, sagte, da vorne ist so eine Krusch-Regalkiste. Da gibt es CDs für unter 10 Euro. Und seine Empfehlung ist, da liegt eine David Sanborn-CD drin, die sollte ich dann nehmen. Der kannte sich anscheinend ein bisschen aus.
Mhm.
Und das war genau diese David Sanborn-Platte mit Steve Gadd am Schlagzeug, Don Grolnick Piano, Brecker Brothers Intersection, so richtig so eine krasse, akustisch geile. Und da habe ich mir, obwohl ich Tenorist war, die ganzen Themen alle selber rausgehört. Das war so diese erste eine, aber ich möchte nicht meinen, dass mich die dann bis heute so krass prägt, weil es auch gar nicht funktioniert, weil David Sanborn war Altist und ich bin Tenorist, mhm. aber also an diese Platte hat man natürlich ein extremes Erinnerungsvermögen und dann ist es schon so ein großer Kreis an Playern, die mich beeinflusst haben, also egal jetzt ob Bob Minzer und Michael Brecker und ich klinge überhaupt nicht wie der eine noch der andere, aber so die Intensität, wie sie spielen oder wie sie was auffassen, das ist dann eher so der große Influence gewesen auf mich.
Mhm. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ich vielleicht noch nicht so gut kenne und vielleicht die ich schon kenne, um mich besser kennenzulernen. Du hast einen Joker, bei allen anderen Fragen
Was kann dann der Joker?
Dann kannst du sagen, entweder beides oder nichts von beiden, oder ich möchte mich nicht entscheiden.
Okay.
Genau.
Okay.
Alt oder neu ist die erste?
Darf man Nachfragen stellen? Oder?
Du kannst Nachfragen stellen, ob ich sie beantworten kann, weiß ich noch nicht.
Also meinst du, ist mit alt oder neu gemeint ein altes oder ein neues Instrument, eine alte Platte oder eine neue Platte?
Alles. Also kann auch sein, ob die, also ich habe im Vorgespräch erfahren, du hast eine Liebe für Oldtimer zum Beispiel. Da ist die Frage auch so ein bisschen, also ob eher, also
ja, tatsächlich, ich bin eher für, bei Instrumenten bin ich seit 20 Jahren absolut in heaven mit meinen neuen Yamaha Customs.
Aha.
Die können genau das, was ich will. Und bei Autos sind es eher die Oldtimer. Bei Musik bin ich bei beiden.
Mhm.
Also da gibt's, also wenn du eine Coltrane-Platte dir anhörst oder wenn du eine neue Chris Potter-Platte dir anhörst oder in den 80s, 90s die Brecker Brothers anhörst, ich habe da keine Präferenz, ehrlich gesagt. Sagen wir mal, der Musikfundus, der ist, sagen wir mal von jetzt, die letzten 80 Jahre, bei Autos alt, bei Hörnern neu.
Ich mache mal so einen halben Joker da draus.
Scheiße, schon bei der ersten.
Okay. Stadt oder Berge?
Da müsste ich ja den nächsten Joker schon wieder verbraten, weil es genau beides ist. Also ich liebe das Leben in der Großstadt, auch wir als Family. Wir haben hier fußläufig alles, wir brauchen hier kein Auto hier in München. Es ist alles zu Fuß erreichbar oder mit dem Radl erreichbar. Aber natürlich muss ich auch 3, 4, 5 Mal auch im Winter in die Berge und Skifahren. Aber wahrscheinlich dann eher die Stadt und der Besuch in den Bergen ist dann der belohnende Highlight.
Mhm. Ist das so die Art dann für dich, wo du so entspannen und dich erholen kannst nach jetzt auch so langen Touren und sowas?
Nee, ich brauche eigentlich gar keine Erholung. Der Berg dient bei mir in erster Linie zum Skifahren.
Aha.
Ich bin kein Wanderer.
Ja.
Deswegen würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich dann so klischee-mäßig, dass dann ich mit meinem Deuter-Rucksack dann so eine Tagestour mache und gehe dann irgendwie so 4 Stunden hoch und schaue dann 3 Stunden runter und so.
Aha.
Das mache ich nie. Also der Berg ist eher was, um einfach für mich so einen sportlichen Ausgleich zu suchen. Mhm. Jetzt egal, ob mit einem alten Auto über die Pässe fahren oder im Winter Ski zu fahren, das ist eher dann so ein aktiver Ausgleich. Mhm. Also ich brauche auch weder von Touren noch vom Sachscamp oder sonst was Entspannung. Den Zustand gibt es bei mir gar nicht. Also deswegen eher das Aktive an den Bergen finde ich toll. Ich war im Januar eine Woche Skifahren in Ischgl mit meinen Freunden. Wenn man dann da oben steht auf knapp 3000 und weiß, es ist mir jetzt egal, ob die Piste schwarz, rot, blau, grün, sonst was ist. Ich habe das als Kind gelernt und weiß mich da zu benehmen. Dann ist es einfach nur wahnsinnige Freude, wenn man da oben steht und weiß, das macht mir jetzt da nichts aus. Eher im Gegenteil, das ist ziemlich viel Spaß.
Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von K&M, König und Meier. Die meisten kennen K&M als die Marke hinter den Mikrofonen, Instrumenten und natürlich Notenständern, die auf fast jeder Bühne zu Hause sind. Was viele nicht wissen, nicht nur ich bin treuer König und Meier-Fan, auch mein heutiger Gast Thorsten Skringer, Saxophonist der Heavytones und bei Herbert Grönemeyer, setzt ausschließlich auf K&M. Wer zu den besten Musikern Deutschlands gehört, wählt eben auch das beste Equipment. Mehr Informationen zu meinem heutigen Supporter findet ihr unter www.k-m.de. One Take oder Perfect Take?
Ganz klar One Take.
Ja?
Ganz klar One Take.
Wie ist das so? Ich habe mich gefragt, also ich habe in der Vorbereitung so ein paar Videos gesehen, ihr macht ja auch bei Instagram richtig viel mit den Heavytones.
Ja.
Das sind ja alles One Takes aus den Proben. Wie ist das? Du hast ja oft dann noch so ganz kurze kleine Solo-Spots. Wie gehst du mit diesem Druck, vielleicht in Anführungszeichen, so abliefern zu müssen und da quasi in diesen, das sind meistens so ein paar Takte, das zu erzählen, was du darüber erzählen willst?
Es gelingt ja nie. So, das ist natürlich eine sehr spezielle Anforderung, muss man auch sagen, was jetzt so in den letzten 5,5 Jahren, 6 Jahren bei diesen Heavytones-Videos entstanden ist. Manchmal hat man ein bisschen mehr Glück. Mhm. Je nachdem, wie viel Zeit wir haben, spielen wir 2 Takes, 4, vielleicht auch mal 6. Je mehr Takes wir spielen, umso unterschiedlicher sind die Meinungen von uns 8 Musikern, welchen Take wir nehmen. Weil wenn man da anfängt hin und her zu springen oder groß hin und her zu springen, dann stimmt ja das Bild nicht mehr dazu.
Ja, klar.
Und spätestens dann, wenn das Bild nicht mehr zum Ton passt, glauben es dir die Leute nicht. Also das war früher noch krasser, aber das heißt früher, 2021, 22, 23, da hat man nämlich auch wirklich nur eine Two-Track-Recording-Möglichkeit. Also da konnte man gar nichts ausbessern. Jetzt haben wir auch Logic drin, aber selbst da ist es so, der Kamera-Jan kann da nicht hin und her springen. Ich entwickle da so ein bisschen eine Safety-First-Mentalität beim Spielen. Mhm. Also zu sagen, okay, ich treffe nie mit meinem besten Solo den Take, der es dann wird. Mhm. Also meistens ist es so, das können auch die anderen beiden Bläser berichten, die Solo-Takes im 1., 2. und 3. sind noch die freshesten. Und im 4., 5., 6. ist man selbst schon viel zu beeinflusst, was man in den ersten 3 Takes gespielt hat.
Ja, klar.
Und wenn du dich dann bei Take Nummer 4 versuchst zu erinnern, was war im 2., da war doch so, dann hast du verloren.
Aha.
Manchmal nehme ich es dann taktisch ein bisschen so, dass ich weiß, die Rhythmusgruppe nimmt gern Take eher 3, 4, 5 als 1, 2, 3. Vielleicht kriegt man es hin, dass man in den ersten 1, 2, 3 Takes noch nicht alles verrät. Aber generell hat jetzt auch unser Lichtenstein-Recording vor 2 Wochen gezeigt, ist diese besondere Magie des Eintakes und jeder muss damit leben, das ist einfach unschlagbar und ganz ehrlich, nichts ist langweiliger wie Perfektion, weil es es einfach nicht gibt. Hm. Wenn, dann ist sie gelogen.
Disziplin oder Intuition?
Ganz klar, intuitive Disziplin. Ja, also ich bin in mir selber, glaube ich, sehr widersprüchlich, weil ich von mir zum einen denke, dass ich in sehr vielen Themenbereichen viel zu wenig Disziplin habe. Mhm. Das steht aber nicht im Widerspruch, dass ich der Meinung bin, dass ich seit 33 Jahren unfassbar fleißig bin oder fast 40 Jahre jetzt, wenn man sagt, es ging eigentlich alles so mit 14 schon los und 13, 14 los. Mir fehlt halt Disziplin in Sachen, die mich nerven. Mhm. Dieser berühmte Spruch, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Das trifft aber für mich in ganz vielen Bereichen zu, außer wenn ich das Gefühl habe, oh, das und das, also die Intuition, das und das stelle ich jetzt aber vorne dran und der Bürokram muss jetzt einfach warten, auch wenn ich mal eine Frist verpasse oder also das schnell erkennen bei der heutigen hektischen Flut an Dingen, die man alles machen muss, das schnelle Erkennen, was ist jetzt der nächste wichtige Step, da glaube ich, bin ich ganz gut und in vielen Bereichen bin ich aber auch nicht sehr diszipliniert.
Ja.
Das könnte man dann vielleicht, das ist dann vielleicht die intuitive Disziplin.
Finde ich gut. Das hört sich gesund an auf jeden Fall.
Ja, ja.
Geduld oder Gelassenheit?
Oh, in jedem Fall Gelassenheit. Ja, ja.
Ja.
Geduld habe ich eigentlich gar keine. aber ich bin gelassen. Also bestimmte Sachen lassen mich nicht unberührt, aber durch eine gewisse Grundgelassenheit geht es dann meistens auch gut.
Mhm.
In vielen Kontexten. Also jetzt gerade letzte Woche war natürlich eine spannende Woche, weil 3 meiner Hauptarbeiten übereinander fielen mit Herbert Grönemeyer live, parallel Sachscamp Bayerischer Wald und in Köln Heavy Tones 2 Aufzeichnungen. Und ich musste eine Entscheidung treffen und ich war auch angespannt, aber ich war dann schon auch gelassen, weil ich gelassen sein musste, damit dann das, für was ich mich entscheide, in dem Fall was mit Herbert in Zermatt die Konzerte spielen, dass das dann trotzdem auf meinem gewohnten musikalischen, gelassenen Niveau dann funktioniert.
Mhm.
Und deswegen würde ich in jedem Fall sagen, ich bin gelassen, aber gleichzeitig dann ungeduldig und weiß, ich muss dann am Freitag in 8 Stunden durchfahren in den Bayerischen Wald zu meinen Camp-Teilnehmern, um maximal noch da zu sein.
Für mhm.
Also in jedem Fall Gelassenheit ja, geduldig ganz schwer bei mir.
Ja, spannend. Wo du das Sachscamp gerade ansprichst, alleine oder zusammen üben?
Erstmal vieles sehr langsam gemeinsam üben.
Aha.
Und zwar gar nicht aus dem Hintergrund heraus zu sagen, wir üben jetzt eine kleine schöne Vokabel, ein schönes kleines Pattern oder irgendwas, so langsam, dass die Schwächsten auch mitkommen, sondern es ist ja immer das, was ich auch den guten Amateuren oder semiprofessionellen Amateuren versuche zu vermitteln. Nur bei einer ganz, ganz, ganz langsam startenden, wiederholenden Übetechnik setzt sich was dann auch schneller in die Finger. Und das ist tatsächlich so auch im Camp unsere Methode, wie wir üben. Also wirklich so diese Bob Reynolds 60 BPM Methode. Und erst wenn das so rauskommen soll, hilft es, wenn du wirklich, also wenn du wirklich so in breiten Abständen deinen Fingern beibringst, wie geht jetzt die Abfolge dieser Vokabel. Deswegen ist es beim Camp extrem, erstmal langsam alle zusammen irgendwelche Vokabeln üben und dann kann man immer noch schauen, bei wem sind dann wo die Geschwindigkeitsgrenzen.
Da gehen wir schon später mal ein bisschen genauer drauf ein, wie man dann auch dann vielleicht da auf Geschwindigkeit kommt. Routine oder Abwechslung?
Wahrscheinlich ist bei mir das meiste dann Routine, weil mein Vokabular erstreckt sich dann auf alles, wo ich so stattfinde. Also wenn ich, egal jetzt ob Heavy Tones oder Herbert Grönemeyer oder irgendwelche Big Band Gigs oder sonstigen, meine Vokabeln bleiben die gleichen und die sind nur deswegen vorhanden, weil es einfach eine relativ hohe Routine bedarf, dass sie einfach immer wieder funktionieren. Wenn ich versuche, mich selber abwechselnder darzustellen, es geht meistens schief. Also,
Ja, verstehe ich.
Ich habe ja selber von mir nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ein großes Talent bin oder so ein Überfliegertalent bin. Da gibt es ja andere, das ist meine Meinung. Gerade jetzt dann, auch letzte Woche, dann, als ich dann neben Joe Reinhuber und Tom Förster quasi den Abschlussabend von meinem Camp gemacht habe, wenn ich die beiden spielen höre, denke ich mir, ich kann überhaupt nichts. So. Und ich weiß aber, das Einzige, was ich kann, ist versuchen, der beste Thorsten Skringer zu sein mit Sachen, die sich bei mir anroutiniert haben. Nur dann kann ich der beste Ich sein.
Aber was hat dir geholfen, quasi zu dieser Erkenntnis zu kommen, zu sagen, eigentlich ist die einzige Lösung, nur der beste Thorsten Skringer zu werden und dieses Vergleichen, das hat ja jeder von uns. Also wie wenn ich auch Trompetenkolleginnen mir anhöre, ich mir sage, krass, das ist auf jeden Fall 3 Nummern besser als ich. Was hat dir geholfen, quasi diese Erkenntnis zu gewinnen und damit wirklich cool zu werden? Eigentlich kann ich nur mit mir selber mich vergleichen und die beste Version von mir selber quasi anbieten und offensichtlich gefällt es ja ganz vielen, sonst wäre auch nicht so viel in deinem Sachscamp bloß, sonst wärst du auch nicht so viel auf Tour ja auch. Also es scheint ja schon auf irgendwie so gewisse Resonanz ja auch zu stoßen. Ne?
Ich glaube, ich habe auf gar keinen Fall mir das zuerst überlegt und danach strategisch alles ausgerichtet, sondern ich bin zuallererst an vielen Sachen gescheitert und habe dann aus bestimmten Scheitern für mich den Rückschluss gezogen, dann mache ich jetzt einfach das so weiter, wie ich denke, und ich pfeife drauf, dass ich ein schlechter Querflötist bin. Ja. Mhm. Oder ich akzeptiere es, dass ich in bestimmten Stilistiken nicht ganz so traumwandlerisch sicher werde. Und ich akzeptiere den Sachverhalt, dass ich auch aufgrund vielleicht von ein bisschen mangelnder Motivation nur ein durchschnittlich guter Leser bin. Ich bin kein herausragender so Wundernotenleser. Mhm. So diese, ne, so, ja, da gab es einen, den haben wir Noten dort hingelegt, da hat das alles weggetackert. So, ja, sind ja auch nur dann Noten irgendwie. Ne? Also ich würde mal behaupten, würde ich jetzt ins kalte Wasser springen und würde eine Woche Dienst bei der WDR Big Band machen, würde ich krass baden gehen, weil ich in deren Speed gar nicht komplexe Sachen so schnell lesen kann, wie die, die einfach beruflich jede Woche lesen, jede Woche ein neues Programm lesen. Bei Heavytones muss man auch jede Woche neu lesen, aber das ist Quantität oder quantitär gesehen deutlich weniger als jetzt so eine Rundfunk-Big Band oder eine Bundeswehr-Big Band. Also ich kann schon Noten lesen, ich habe ja auch Noten lesen gelernt, aber nicht in dem Anspruch oder in dem Level, in dem man meinte, dass es sein müsste. Mhm. Aber irgendwann habe ich da so meinen Frieden gefunden, vor allem auch über meine Coaching- und Unterrichtstätigkeit. Also ich habe ja regulären Unterricht an Musikschulen schon lange eingestellt, um die 2000, 2001, also das ist ja auch schon 25 Jahre her. Mhm. Aber irgendwie ist es mir wohl gelungen, das kam teilweise zufällig, teilweise in Eigeninitiative, über dieses Coaching mit großen Gruppen, viel natürlich unterstützt von Yamaha, die in mir da auch was gesehen haben. Und dann mein so nach 10 Jahren Coachings geben, so komm, ich mache jetzt so ein eigenes Saxophoncamp mit immer so 20 Playern, weil ich glaube, ich kann das ganz gut. Mhm. Das entsteht dann so mit sich. Ich habe dann nicht gesagt, das raubt mir zu viel Zeit, auch Organisation und Planung und Umsetzung und Durchführung. Ich muss noch mehr Querflöte üben und ich muss noch mehr Bassklarinette üben und ich muss noch mehr Noten lesen üben, damit ich vielleicht irgendwann mal bei irgend so einer Rundfunk-Bigband lande. Ich habe gedacht, ich mache das sehr gut und es macht mir total Spaß, dann bleibe ich einfach der Tenorist in seiner Balance. Ich bin total mit mir in Balance zwischen lesen können, improvisieren können und das Wissen und die Leidenschaft übers Spielen und das Erlernen vermitteln können und bin total happy. Also so gesehen kann man auch sagen, dass immer noch bei den Heavytones spielen oder Herbert Grönemeyer spielen dürfen, ist so eine totale, die Amis sagen Icing on the Cake. Wie würden das, gibt es einen guten deutschen Begriff für Icing on the Cake?
Ja, ist das nicht die Kirsche auf der Sahnetorte? Ist das nicht
genau? Ich glaube, so eine Begrifflichkeit haben wir. Also ich sehe das als späte Belohnung dessen, dass man irgendwie einfach bei sich geblieben ist. Ob das jetzt gesteuert oder zufällig war, wahrscheinlich ein Stück weit von allem. Ich habe schon mal, glaube ich, in einem anderen Interview gesagt, weil es ein Kollege von mir gesagt hat, nicht Saxophon, sondern ein Tenorhandspieler, wenn man sich andauernd nur um seine Schwächen kümmert, dann wird man bestenfalls großer, breiter, guter Durchschnitt. Wenn man das Gefühl hat, man hat eine spezielle Stärke, dann ist es seiner Meinung nach am besten, man gibt Vollgas in seiner Stärke. Und meine Stärke ist, mit dem Tenorsaxophon in meinem Bereich, in diesem jazzy, funky, groovy Style, einfach Vollgas zu geben. Also ich bin dann doch eher wahrscheinlich Team Tower of Power und Hornheads und Heavytones und so, als Straight Ahead oder Modern Jazz mit irgendwelchen Oddmetern und irgendwelchen Scales, deren Namen ich gar nicht kenne, da so intellektuell zu spielen. Das ist schon die Musik hat sich extrem verbreitet in all ihren Auswüchsen und ich bin schon eher so der Traditional Funky Player und bin auch fein damit. Mhm. Und wenn der ein oder andere meint, dass ihm das nicht so zuspricht, dann ist das sein gutes Recht und die muss man sich ja auch hart verdienen, die Leute, die vielleicht kritisch sind beim Spielen, solange auf der anderen Seite die anderen sehen, ja, aber der ist authentisch. Wenn der jetzt dann hochgeht und soliert und fühlt sich wohl, dann glaube ich dem Skringer jede Phrase und dann ist auch cool.
Mhm. Das finde ich eine schöne Einstellung. Das finde ich gut. Du hast im Vorgespräch deine Arbeit, dann sagst du vorhin, Spielen als Spiel auch bezeichnet. Das fand ich einen sehr, sehr coolen Ansatz, weil das hat man ja als Berufsmusiker, hört man nicht so oft, dass man seine Arbeit noch so wirklich so als Spielen wirklich aktiv bezeichnet. Gibt es denn trotzdem manchmal so Momente, wo du sagst, so, ah krass, also das da ist heute kein Spielen gewesen, das war wirklich Arbeit?
Sehr gute Frage. Fast nie, Gott sei Dank. Also man darf, glaube ich, den Fehler nicht machen, anstrengend oder Anstrengung mit Arbeit gleichzusetzen. Mhm. Es gibt manchmal Tage bei mir, wo meine Nachbarn schon allein von der Erzählung her tot umfallen, weil die sagen, das ist doch brutal anstrengend, wieso machst du das? Also ganz, ganz oft habe ich anstrengende Tage. Wenn ich jetzt nächste Woche Dienstag zu den Heavy Tones nach Köln zur Rap-Aufzeichnung fahre, beginnt der Tag um 4.30 Uhr. Mhm. Und um 5.30 Uhr sitze ich im ersten Zug. Dann bin ich um kurz nach 10 am Kölner Bahnhof und um 11 Uhr im Proberaum. Und um 19.15 Uhr sind wir mit der Aufzeichnung fertig und um 19.55 Uhr geht der Zug zurück. Und um 1.30 Uhr nachts sperre ich die Haustür auf. Dann hat man schöne, satte 20 Stunden absolviert. Mhm. Das ist anstrengend, aber es ist trotzdem in einem hohen Maße privilegiert und auch richtig cool. Also ich meine, wir schaffen es dann auch noch in so einem vollgepackten Tag, ein, zwei Social-Media-Videos zu machen, wo wir schön glänzen können. Mhm. Man war im Fernsehen, man hat gut verdient, man durfte in einer der besten Bläser-Sections Deutschlands spielen, zusammen mit Lorenzo Ludemann und Tim Hepburn. Dann ist das scheißegal, ob das anstrengend ist. Mhm. Weil es ist irgendwie auf eine sehr privilegierte Art anstrengend. Natürlich ist anstrengend, wenn du in einer Party-Event-Coverband spielst und dich um 10 Uhr Vormittag am Proberaum triffst und dann die Anlage selber einlädst und dann die Anlage selber aufbauen musst und dann noch schauen musst, dass ein paar Lichter da hängen. Dann machst du in irgendeinem Zelt dann noch Soundcheck und dann gibt es keinen gescheiten Backstage-Raum und dann muss man da irgendwie hinten an der Würstchenbude eine Currywurst essen und dann hängt man noch rum, im Worst Case dann noch auf der öffentlichen Toilette sich umziehen in irgendeinem Galaanzug und dann muss man 6 Sets spielen und dann die Anlage selber wieder einbauen. Mhm. Das ist auch anstrengend und das ist richtig harte Arbeit und wahrscheinlich würde ich mir bei sowas denken, boah, Respekt, Kollegen, dass ihr das immer noch durchzieht. Also es gibt ja eine unterschiedlich gefühlte Anstrengung. Mhm. Aber dass ich irgendwie jetzt noch so musikalisch kontextmäßig irgendwo bei irgendwelchen Terminen bin, wo ich mir denke, boah, heute war es einfach nur Schinderei, das kommt eigentlich nicht mehr vor. Also das sortiere ich dann mittlerweile auch aus, wenn sowas daherkäme.
Mhm. Ja, es gibt von Roy Harcourt, glaube ich, das schöne Zitat, dass man ja nicht fürs Spielen bezahlt wird, sondern fürs Reisen. Und dass das ist eigentlich die eigentliche Gage ist. Ich glaube, es war Roy Harcourt, der das mal gesagt hat.
Gott hab ihn selig, ja. Ganz Wahnsinnstyp. Auch eine der Highlight-Camp-Songs, Straßburg-Saint-Denis, immer noch bei allen Teilnehmern gern geliebt. Das kann schon sein, das ist wahrscheinlich eine bisschen überspitzte, zynische Beschreibung dessen, was wir halt so machen. Gefühlt wohnt man immer in der falschen Stadt. Also, ne, ja, klar. Und manchmal ist es ja auch nicht mehr die eigene Entscheidung dann, wo man wohnt, weil man dann einfach eine familiäre Entscheidung trifft. Ich habe ja 10 Jahre in Köln gelebt. Dann war mit Heavy Tones ein bisschen weniger, weil Stefan zum ersten Mal quasi seine Fernsehkarriere beendet hat. Und ich als Münchner bin dann wieder zurückgegangen in München. Und jetzt, wo seit 2021 wieder so viel Fernsehen ist in Köln, müsste man theoretisch, also wäre ich alleinstehend und nur für mich selber verantwortlich, wäre ich vor 5 Jahren vielleicht auch wieder nach Köln hochgezogen. Mhm. Aber aus familiären Gründen bin ich hier geblieben und bin halt nur jetzt viel im Auto gewesen. Ich habe die letzten 5 Jahre 300.000 Kilometer gefahren, selbst gefahren. Jetzt durch die geänderten Produktionszeiten schaffe ich sogar, seit September ist es jetzt so, jetzt schaffe ich das tatsächlich an einem Tag mit Zug hin und zurück. Mhm. Vorher war es auch, da gab es ja noch dann die Corona-Tests vor der Probe, dass du halt um 8 Uhr schon da sein musstest. Das heißt, du musst am Abend vorher. Mhm. Und da bin ich dann lieber mit dem Auto gefahren, denn Bahnreisende wissen das ja, so Fernverbindungen um 18 Uhr funktionieren gern mal nicht mehr. Mhm. Der 5:30 Uhr geht ganz gut. Der 19 Uhr Zug, das ist ein bisschen Lotteriespiel. Deswegen bin ich die letzten 5 Jahre sehr viel Auto gefahren. Jetzt mittlerweile kann ich es ein bisschen besser auch verteilen. Sagen wir mal, ich fahre 75% mittlerweile mit dem Zug nach Köln und zurück. Aber gefühlt, ja, Roy Hargrove hat recht, man ist man wird auch viel entlohnt für Reisen und Warten.
Ja, absolut. Und wenn Übeltag jetzt bezogen, wann würdest du sagen, du hast dann einen richtig guten Übeltag?
Richtig guter Übeltag, bin ich auch ganz ehrlich, ist bei mir je nach konditioneller Konstitution irgendwas noch zwischen 2 und 3 Stunden. Mhm. Dann muss aber viel auch zusammenkommen, dass also viel Büro- und Erledigungskram erledigt ist und dann hat man noch 2, 3 Stunden und dann ist es eigentlich so, dass die ersten 2 Stunden bestehen bei mir nur aus dem Kopf sich an Sachen erinnern, die man schon mal fleißig geübt hat. Kann ich die noch? Kann ich noch dieses Pattern? Kann ich den Song noch spielen? Weiß ich von dem Stück noch die Akkorde? Weiß ich das von meinen Nummern, wenn ich sie 3 Monate nicht spiele? Weiß ich das noch? Also viel ist dann so, erstmal üben ohne Noten aus der Erinnerung. Was ist noch alles da? Was muss ich wieder auffrischen? Und dann geht man vielleicht noch so an 1, 2, 3 neue Bausteine, wo man sagt, das wollte ich schon lange mal üben und so.
Mhm. Das heißt, wenn du sagst, die ersten paar Stunden sind eigentlich ohne Noten, was ist dann so das Erste, was du machst auf dem Instrument? Wenn es quasi so ein bisschen diese Arbeit ist, zu rekapitulieren, okay, ist das noch drauf, kann ich das Pedal noch bedienen und so?
Ja, die ersten paar Minuten, wenn ich anfange zu üben, sind schon einfach nur Soundübungen. Mhm. Ja, also da gibt es so Übungen, die ich auch selber immer meinen Schülern empfehle. Egal jetzt, ob das erstmal so ganz easy Longtones sind, Longtones auf G1 oder meine üblichen 2, 3 Routine-Obertonübungen als Saxophonist, damit ich eingenordet bin und abschätzen kann, geht das noch. Und dann beginne ich dann aber auch schon so, habe ich da eine Chord-Progression, wo ich am Struggeln war letztes Mal oder wie geht denn der Song eigentlich da nochmal, die Bridge, habe ich die noch drauf. Aber so am Anfang ist schon typisch saxophonistisch oder bläsertechnisch gesehen das, was man ganz gern halt macht, einfach aufwärmen, Longtones, Obertonübungen finde ich nach wie vor eine sinnvolle Art. Ich kenne auch viele, die sagen, ich lege direkt los und baller irgendwelche Licks. Da muss jeder, glaube ich, seine eigene Routine finden, wie er das macht. Mhm. Ja? Also man kann auch hergehen und sagen, du nimmst dir eher einen balladigeren Jazz-Tune her und spielst den mit viel Long Tones. Was weiß ich, kann Autumn Leaves sein. Mhm. Du, 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 du. Das ist eine Gesangslinie und du hast dann alle 2 Takte einen großen, tiefen Atem und spielst Long Tones. Also kannst ja theoretisch ein Stück auch mit Long Tones verbinden. Klar. Da muss jeder gerade selber sich abholen, wo er steht.
Mhm. Und wenn du sagst, so, diese Chord Progressions beim letzten Mal, das hat gerade nicht funktioniert, hast du dann so ein, weiß ich nicht, so ein Büchlein, wo du das dir nochmal aufschreibst und quasi dann dich, wenn du hier bist und diese 2 Stunden auch dann ja nur hast, das ist ja auch dann sehr komprimiert und im besten Fall auch effektiv, dass du dann da in diesem Büchlein kurz noch blätterst, so, beim letzten Mal, die Bridge weiß ich nicht mehr so ganz genau. Also hast du ein Übetagebuch oder so ein Übeplanbuch im Grunde?
Nein, gar nicht. Nee. Gar nicht. Mittlerweile ist es aber auch so, hat sich ja auch viel geändert, muss man wirklich sagen. Mittlerweile hat man eigentlich seine ganzen Utensilien, also ich zumindest, obwohl ich technisch wirklich ein Dinosaurier bin. Ich war der Letzte mit dem iPad, der Letzte mit dem Computer, der Letzte aus der Band, der dann endlich auch eine E-Mail-Adresse hat. Aber mittlerweile hat man ja so ein iPad und sein Fourscore und in diesem Fourscore sind all meine Sachen drin, die ich brauche. Hm. Na, da sind, ich weiß nicht, 10.000 Titel der Heavytones drin, da sind meine ganzen Songs drin, da ist alles drin, was ich in der Earforce Big Band gebraucht habe, von Jazzol, was ich gerade auch mache mit Ingolf Burkhardt zum Beispiel. Du hast ja alles da. Und ehrlich gesagt, mein Leben ist so voll mit Sachen, die ich spielen darf. Es macht für mich keinen Sinn, mir noch 5, 6 Bücher aufs iPad zu laden, weil ich mit dem, was ich machen darf, schon so busy bin. Das soll nicht überheblich klingen, aber ich muss regelmäßig meine Songs wiederholen. Wenn ich am Abschlussabend Camp meine Songs spiele oder mit Jazzol, ich muss das immer wieder wiederholen. Mhm. Und fürs Heavytones Live-Programm, ich muss das andauernd wiederholen. Und dann ist wieder 4 Monate kein Herberger mehr. Ich muss meine 4 Features wiederholen, damit ich da in Shape bin. Mhm. Und dann kommt das nächste Camp und man hat einen neuen Song reingenommen, dann muss ich den auch üben, weil sonst kann ich ihn nicht unterrichten. Und bis du schaust, ist eigentlich dein Pensum schon wieder so voll. Grüße gehen raus an einen ganz lieben Schüler, eigentlich muss ich sagen Kollegen von mir, der Marius Herges aus der Trierer Ecke, der hat damals das Sax-Camp-Stipendium auch bekommen, der hat mir schon vor 6 Jahren, heißt der Wendell, Bob Wendell, Wendell, ein Saxophonist.
Ja, Bob Wendel heißt er.
Bob Wendel. Ja. Path to Altissimo. Muss ein sensationelles Buch sein. Der hat mir da Auszüge davon geschickt.
Mal ben so Wendel, sorry.
Ben Wendel, ich Alter, Idiot. Kurz gesagt. Bitte entschuldigt.
Ja.
Kann man das schneiden? Nein, muss man nicht schneiden. Man kann ja auch mal auf der Leitung stehen. In der
ich war auch kurz auf der Leitung
aber
gestanden.
Ben Wendel, genau. Ja. Vor lauter Bob Reynolds und Ben Wendel kann man auch schon mal durcheinander kommen. Und ich habe es noch nicht geschafft, mir das noch einzuverleiben, weil ständig irgendwas einfach eine neue Priorität hat. Und dann hat man eigentlich in seinem iPad alles drin.
Mhm. Aber ich finde, das klingt eigentlich so ein bisschen danach, dass du, wenn man jetzt so diese großen Bögen einmal so sieht, also du weißt, okay, im Sommer ist nochmal das, also jetzt vielleicht bei dir im Sommer gerade nicht, aber du weißt, okay, in ein paar Wochen ist die Tour mit Grönemeyer wieder, dann muss ich die Features vorbereiten. Ah, du weißt, das Live-Programm mit Habitons steht an, dann muss ich das vorbereiten. Das heißt, du siehst so in den großen Bögen, das kommt dann und dann. Und dann stelle ich mir, wenn ich es richtig verstehe bei dir gerade so, dein Üben war hier so sehr, so spielerisch im besten Sinne des Wortes vor, dass du so mit Longtones und Overtones dich so ein bisschen warm spielst und dann, okay, guckst, okay, geht das noch? A, geht nicht mehr, was muss ich machen, damit es wieder so funktioniert? Also gar nicht so dieses Schema F durchhacken, ich muss das abhaken, sondern eher so ein bisschen gucken, okay, ich brauche das demnächst, geht das noch? Ja oder nein? Und falls nicht, was muss ich tun, damit es wieder funktioniert, so damit es quasi wieder in den Fingern und in den Kopf reinkommt, oder?
Sehr gut zusammengefasst.
Danke.
Ja, also wir spielen zum Beispiel im Heavytones Live-Programm, spielen wir auch eine Nummer von mir.
Mhm.
Mit eigentlich meine Lieblingsnummer meiner letzten CD, das Reveal. Und weil wir das natürlich jetzt sehr oft gespielt haben, geprobt haben, damit wir das für die Aufnahmen im Little Big Beat Studio gut spielen, bin ich da an den Punkt geraten, wo ich sage, ich spiele mich an der Nummer tot. Ich spiele immer den gleichen Schmarrn. Und dann habe ich die Nummer dann nochmal gespielt, vorgestern am Abschlussabend vom Sachs-Camp, und bin zur finalen Entscheidung gekommen, dass ich an dieser Nummer die nächsten Wochen und Monate mich neu erarbeiten und also wirklich, ich muss mich da neu reinfuchsen, um auf neue Ideen zu kommen, sonst wird mir mein eigenes Feature bei den Heavytones langweilig.
Mhm.
Aber nicht, weil das Feature langweilig ist, sondern weil ich gelangweilt bin von meinem kreativen Output.
Und weil du dich selber zitierst quasi andauernd.
Genau,
ne?
Ja. Genau. Deswegen ganz klar, ich wiederhole dann ein Stück von mir, was ich eigentlich schon seit 5 Jahren viel spiele, um auf neue Ideen zu kommen, um auf neues Vokabular zu kommen. Bevor ich jetzt sage, jetzt habe ich hier so irgendwie Schema, ich übe jetzt den Bergonzi Band 1 und Band 2 und dann übe ich den Joseph Viola Band 1 und Band 2 nochmal neu durch und dann übe ich noch von Grab Fishman die Hiplick. Das kann auch für jemanden total der Weg sein, aber so jetzt... Für mich, in meiner Phase, jetzt bin ich 50 und man schaut, dass man noch fit bleibt und dass man alles irgendwie gut macht und auch besser wird, mache ich das einfach ganz spielerisch anhand von Songs, die ich permanent brauche oder die ich dann in einem Jahr wieder brauche.
Mhm.
Oder die ich dann im Dezember auf der Heavytones 25 Jahre Tour brauche. Also eher immer aus dem spielerischen Ansatz her im Verbund mit Lied da und Lied da und nicht so ganz fundamental. Also will ja auch nicht nochmal jetzt komplettes Hochschulstudium machen, wo ein Lehrer eine ganz gerade Vision hat.
Mhm.
Üb das und dann übst du das und dann übst du den Standard und den musst du auswendig können und das. Also das ist bei mir sehr spielerisch tatsächlich.
Mhm.
Muss ja auch Spaß machen.
Ja, und was hilft Ihnen dabei ganz konkret, so auf neue Ideen zu kommen bei Stücken, die du schon ganz lange spielst und eigentlich ja schon auch verinnerlicht hast auf eine Art und Weise?
Ach, das ist dann Aufschnapperei von, was hat der Chris Potter da gespielt? Oh, das reicht mir schon. Die 2 Takte, die reichen mir schon. Zurückspulen. Hä, was macht der da? Oder mein zweiter Sachs-Camp-Dozent, Tom Förster, hier aus München, 26 Jahre, spielt unglaublich Saxophon.
Mhm.
Und das reicht mir, wenn ich mit dem 2-3 Tage unterrichte und ich höre, was er da macht. Ich denke sofort so, okay, das muss ich aber mal, okay. Ach, so kann man das sehen. Ach, da baut er noch so eine Rampe ein. Ja klar, kann man machen. So. Also es ist meistens das, was ich aufschnappe von anderen Playern, von anderen Recordings. Und da ist so viel unterwegs, dass man sich gleich wieder mit so kleinen Bausteinchen wieder ewig einsperren kann.
Mhm. Und wenn du so zurückguckst, ist das immer schon eine Art und Weise gewesen, wie du geübt hast? Oder ist das, was sich so über die Jahre entwickelt hat, mehr und mehr?
Nee, es war schon immer so. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich bin im Bayerischen Wald groß geworden, noch vor Internetzeiten. Es gab keinen Lehrer, es gab die berühmte David Sanborn-CD und das, was ich mir raushören kann zum Stand eines 40-Jährigen, der ohne Lehrer da losmarschiert, höre ich mir raus und habe Spaß dran Und das, was mir zu schnell ist, das lasse ich halt erstmal noch ausgeklammert. Mhm. Also schaff dir drauf, was geht. Wenn ich dann irgendwann mit 18, 20 nach München komme, wird mir das schon einer erklären, was ich da mache. So, aber funktionsharmonisch hatte ich keine Ahnung. Ich hatte nur einfach Wörter, Phrasen und Vokabeln, wie halt kleine Kinder auch eine Sprache lernen.
Ja.
Ne? Kleine Kinder lernen ja auch nicht zuerst die Grammatik und dann die ersten Wörter, sondern hallo, ich bin der Thorsten, hat man halt phonetisch gelernt. Mhm. Ne? Durch die phonetische Kopie dessen, was man gehört hat. Also ich bin da schon eher in dem Bereich. Aber natürlich habe ich das alles dann irgendwann auch aufgeholt und weiß jetzt, was ist eine Zwischendominante und was ist eine Doppeldominante und was ist eine Modulation in die Mollparallele. Das weiß man dann irgendwann. Mhm. Aber zuerst habe ich es akustisch irgendwo aufgeschnappt. Ja, es war schon immer so. Weil kein Lehrer, ich habe ja bis 18 gar nicht gewusst, dass es ein Landesjugendjazzorchester gibt. Weil wenn du keine Zeitschrift hast und kein Internet hast und keinen Lehrer hast, der davon weiß, weißt du es gar nicht.
Ja.
Weil im Bodenmais im Bayerischen Wald 1988, da weiß man, dass in 50 Kilometern die Stadt Deckendorf kommt und dann hört das Wissen auf. So ungefähr. Ne? Und dann hat man noch im Gymnasium den Dierke Weltatlas gehabt. Es war ein mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium. Es war das einzige. Es gab kein musisches Gymnasium.
Mhm.
Dementsprechend hat man da erstmal so eigentlich eine relativ unbekümmerte Kindheit gehabt, weil man hat ja gar nicht gewusst, was eigentlich los ist.
Mhm.
Da lässt sich's leicht... Da lässt sich leicht die Schule abbrechen, wenn man nicht weiß, was eigentlich los ist. Heute sind ja die Kids ganz anders aufgestellt. Die fragen dann jetzt mit 14, 15, 16, fragen die die KI, wie hoch ist die durchschnittliche Verdiensterwartung eines Jazzmusikers in Deutschland? Und dann lesen die da eine Zahl und dann sagen sie, ah, vielleicht soll ich doch BWL studieren.
Ja.
Es gab kein Google und keine KI, die mir sagt, hey, Wenn du das und das machst, dann könnte aber das und das die Konsequenz sein. Also manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man keine Konsequenz vor Augen hat.
Mhm.
Ergo auch keinen Plan B hat. Weil wenn du dann keinen Plan B hast, muss ja Plan A funktionieren.
Aber es erinnert mich gerade so ein bisschen an das Zitat, was du vorher selber gesagt hast von deinem Tenorhorn-Kollegen, dass man seine eigenen Stärken sich eigentlich zunutze machen muss und die kultivieren muss auf eine Art und Weise, wenn man sich quasi immer mit den möglichen Konsequenzen und auch, das könnte schief gehen, dann brauche ich einen Plan B. Das ist ja quasi wie von allem so ein bisschen was machen und dann vielleicht gar nicht die eigene Stärke wirklich so ausspielen lernen. Das ist ja quasi, wenn du sagst, okay, es gab eigentlich nur Plan A und Musiker und das ist so das, dann gehst du ja quasi immer mit deiner Stärke oder Leidenschaft am Anfang vielleicht, ohne zu wissen, dass es deine Stärke ist, und nutzt das und weißt, ich habe Motivation und Lust daran, mich zu entwickeln und das weiterzumachen, oder?
Ja, sehr wahrscheinlich. Ja, irgendwie sind dann, manchmal sucht man sich ja schon, oder ich habe das so gemacht, du suchst dir dann schon so ein bisschen die Pflastersteine aus, die deinen Weg pflastern sollen. Und dann gibt es auch manchmal Rückschläge, die dann deinen erdachten Weg ein bisschen ins Wackeln bringen. Bei mir war es dann eigentlich ganz klar, so an dieser Jazzschule 1993 bis 1995 habe ich meine erste große, richtige Delle bekommen. Und habe aber schnell für mich entschieden, das Positive ziehe ich mir raus und die Negativen, die muss ich einfach wegignorieren. Mhm. Und tatsächlich, die Jazzschule diente eigentlich damals, sehr Status, Berufsfachschule, die Jazzschule diente damals eigentlich, um sich so das musikalische Grundwissen anzueignen, dass man sich gut genug vorbereitet fühlt, um eine Aufnahmeprüfung für eine Musikhochschule zu machen.
Mhm.
Das ist der Hauptgrund dieser Jazzschule. Und mit 20, als ich mit der Jazzschule fertig war, war ich geistig vollkommen klar, dass das allerletzte, was ich jetzt in meinem Leben noch machen will, ein Musikstudium für 4, 5 Jahre zu tätigen.
Mhm.
Also das war, ich hatte an der Jazzschule meine Sachen gelernt. Es gab ein paar Sachen, die waren wirklich gut, vor allem Franz David Baumann, Arrangement, Jan Zelinka, Rhythmik, dann der Band Workshop, das war das Geilste, mit Litschi und Olli Ringlieb, Florian Rhein und so, wirklich hat eine geile Band dort. Aber es gab einige Lehrer, da muss man wirklich sagen, das verdient den Begriff Lehrer nicht. Also ich war dann so, jetzt habe ich harmonisch begriffen, was ich eh schon die ganze Zeit spiele. Und ich habe ein bisschen noch Arrangementgriffe gelernt. Ich bin rhythmisch auch mir bewusster, was ich eigentlich schon kann. Jetzt gehe ich mal los und übe mit dem Mindset nochmal neu, weil es ist füllend. Also ich habe keine Leere in mir ich weiß genau, was ich üben will. Mhm. Und ich will mich nie wieder der Situation stellen, dass ich mich rechtfertigen muss dafür, dass mir das oder das oder das gefällt. Also da gab es schon die ein oder andere Situation mit dem ein oder anderen Lehrer an der Jazzschule. Ich werde auch keinen Namen nennen, um Gottes Willen. Wo man wirklich sagt, das kann man nicht machen, ja, aus lehrtechnischer Sicht. Aber es hat mich eher noch mehr motiviert, die Sachen toll zu finden, die ich toll finde. Und tatsächlich ist es bis heute so geblieben. Und wenn mir ein Jazzprofessor sagt, man darf Tower of Power, die 70er-Jahre-Platten nicht toll finden, dann wünsche ich ihm viel Spaß beim Rest seines Lebens, weil er wird mit mir nichts mehr zu tun haben. Mhm. Ich finde das toll, was ich toll finde. Und ich finde auch einen David Sanborn geil. Und ich finde Return of the Brecker Brothers toll. Und ich finde Joshua Redman geil und Bob Minzer geil und die Yellow Jackets geil. Und davon wird mich keiner abhalten. Mhm. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Wenn man was findet, für was man brennt, zieht es durch. Und es gibt auch Wege ohne ein Hochschulstudium, um in der Musik stattzufinden. Gerade in Zeiten wie jetzt.
Mhm, absolut, ja.
Gerade in Zeiten wie jetzt sind es die unbeugsamen Typen, die es machen werden. Oder Typinnen, ja, wie auch immer. Mhm. Ja? Egal ob Spielerinnen oder Spieler, es ist total egal. Eine Melissa Aldana, die schreitet nach vorne mit ihrem Saxophon und spielt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Es sind die Typen, die es ausmachen, die nach vorne gehen. Es sind so Bands wie Labras Banda, es sind Bands wie Moop Mama. Es gibt genügend Bands, die marschieren nach vorne und die haben eine Vision und ziehen es durch. Mhm. Und man muss irgendwann, glaube ich, einfach auch verstehen, dass in der Musik ein Abnabelungsprozess stattfinden muss. Und der muss irgendwann passieren. Irgendwann muss es klicken. Ob dann mit 18 oder mit 22 oder mit 28. Irgendwann geht es nicht mehr darum, wer hätte es noch besser gekonnt als ich. Irgendwann geht es auch nicht mehr darum, was sagt denn mein Professor dazu. Sondern irgendwann muss man aufstehen und sagen, jetzt laufe ich los. Und zwar so, wie ich meine, dass es geht. Mhm. Hinfallen heißt nur mehr aufstehen. Und so war es bei mir. Also ein Hochschulstudium hätte ich nicht überlebt dann noch. Wenn dann irgendwie ein langjähriger Saxophondozent, der hier in München auch war, mir dann irgendeinen Schmarrn erzählt. Ich konnte da nur lachen.
Das finde ich voll spannend gerade, weil also ich habe, anders als in der Klassik, wo ja dieses Was relativ klar vorgegeben ist, hat es ja so ein Jazzmusikerin ja immer vor allem am Anfang schwer, sich so sein Programm zusammenzuschustern. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, aus denen man schöpfen kann. Und bei dir ist es ja so an, als ob dein Was, also für was du gebrannt hast, dir relativ früh klar war und du eigentlich relativ nach der Jazzschule schon wusstest, ah, okay, das ist meine Musik, dafür brenne ich und ich weiß genau, ich will in diese Richtung Musik machen. Und dieser, wie du es gerade nennst, Abnabelungsprozess, der hat bei dir eigentlich da schon gedanklich angefangen und du wusstest genau, mein Was habe ich gefunden, das Wie habe ich gelernt und diese harmonischen Kniffe und rhythmischen Sachen, die ich da benennen kann jetzt plötzlich, wie ich das spiele, die kenne ich jetzt auch. Na, ich weiß, was ich die nächsten 30 Jahre zu üben habe. Das reicht mir und das ist so, ja, eigentlich auch eine sehr, sehr selbstbewusste, für so ein junges Alter auch Entscheidung, die man so trifft, zu sagen, ah geil, that's it so für mich. So, ich weiß, wohin ich will jetzt so, oder?
Tatsächlich, ist das mein großes Glück gewesen? Ja. Dafür kann ich aber nichts. Das ist das Glück vielleicht auch der Generation. Es ist der Generation, die in den frühen 80ern oder 80er Jahren aufgewachsen ist. Wir sind die letzte Generation, die wirklich komplett ohne Internet, ohne Handy, ohne allen Informationsüberfluss, muss man fast dann auch sagen, aufgewachsen ist. Wir haben Probleme selber gelöst. Und wir haben Probleme gelöst mit Methoden, da würden heute Eltern in der Großstadt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Denn wenn ich von Bodenmais, wo ich gewohnt habe, in die Bandprobe nach Grafenau wollte, dann bin ich halt mit 14 mit meinem Saxophon auf der Straße gestanden und habe per Anhalter 15 Kilometer getrampt.
Krass.
Kann ja mal der ein oder andere hier, der zuhört und Kinder hat im Alter von 13 bis 15, 16 mal überlegen, wie er sein Kind hier in der Großstadt trampen lässt. Das geht nicht.
Macht man nicht, ja, klar.
Und ich brauche dann noch irgendwie ein gescheites Mikrofon in meiner Bluesband und eine Anlage. Naja gut, dann löse ich das Problem. wie kann ich das Problem lösen? Ja, dann hole ich mir noch einen dritten Ferienjob. Und der Musikhändler kennt mich ja schon, weil bei dem habe ich ja mein erstes Saxophon gekauft. Dann frage ich bei dem, ich frage jetzt den Patrick Eid, ob ich anschreiben lassen kann. Mhm. Und hat er gemacht, weil er gesagt, hey, weißt du was, du hast für 4.500 Mark schon das Saxophon gekauft und jetzt willst du noch den Verstärker und das Mikro, zahl mal 300 Mark an und den Rest stotterst mal ab. Ich weiß ja, wo du wohnst, so ungefähr.
Ja, ja.
So, das gute alte Land. Mhm. Dafür war es gut. Man hat Probleme gelöst mit 15, 16, auch ne, ohne Hilfe manchmal dann eben von Mama oder Papa hatte ich ja damals schon keinen mehr. Also man war so ein, ich muss es selber in die Hand nehmen, ich muss es selber lösen. Mhm. Und ich muss jetzt noch einen Ferienjob machen, weil wenn ich 18 bin, dann ist mit 18 der Führerschein schon gemacht, schon bezahlt und die erste 500-Mark-Karre steht auch schon da, mit der ich zu Gigs fahren kann oder zur Probe fahren kann. Mhm. Man hat das einfach in die Hand genommen, weil es gab gar keine andere Möglichkeit, es in die Hand zu nehmen. Heutzutage ist alles krass informiert, krass gecheckt. Wie schon vorher mal erwähnt, ne, da werden dann in die KI-Maske die Begriffe eingegeben, wie ist die Spiel- und die Verdiensterwartung. Also man kann sich klar. So. Und das war halt noch meine Generation, Jahrgang 75, die ist einfach erstmal losmarschiert und hat gesagt, wenn dann ein Problem auftaucht, dann löst man das. Und nicht vorher Google fragen, was könnten da für Probleme auftauchen und dann vielleicht die Entscheidung treffen, ah, dann mache ich es vielleicht lieber erst gar nicht. Mhm. Das war mein großes Glück. Wäre ich 15 Jahre später auf die Welt gekommen, hätte ich einmal YouTube angemacht und hätte mir gedacht, ach so spielen die anderen. Oh, vielleicht sollte ich doch auch sicherheitshalber das Abi machen. Oder vielleicht so ein bisschen parallel, wenn schon Musik studieren, noch den Pädagogikzweig mitmachen, weil wenn die alle so gut sind, was will ich dann noch? Mhm. Also ich habe da schon Brecker gehört mit 15, aber ich habe noch nicht umrissen, wie gut die anderen alle sind, die nicht Michael Brecker heißen.
Aha.
Und wenn du dann quasi jetzt YouTube nimmst und wie ja heutzutage schnelllebig die Videos viral gehen, dann denkst du so, was, dieser 12-Jährige aus New York spielt schon so und ich bin 17, was will ich? Also so, erlebst ja quasi das jetzt alles so breit und so geballt. Ich weiß nicht, ob mich das Internet sogar fast davon abgebracht hätte, Musiker zu werden.
Mhm.
Weiß ich nicht. Aber mein Glück war, ich bin mit 18 in einer unfassbar überheblichen Arroganz aus dem Bayerischen Wald weg. Also ich habe zu mir selber vorm Spiegel gesagt mit 18, ich gehe jetzt nach München. Wer spielt denn so wie ich? Niemand spielt so gut wie ich. Vollkommen drüber. Vollkommen drüber. Und dann bist du in der ersten Woche in München und sagst du, okay, also praktisch. Alle hier in der Stadt mit dem Saxophon spielen besser wie ich. Interessant, wie sich so die Selbstwahrnehmung ändert. Von vor 3 Wochen dachte ich noch, ich bin doch der Allergeilste. 3 Wochen später schlägst du München auf so, wow, krass, ich bin der Allerschlechteste. Aber das hat sich dann auch schnell in einem Kampfeswillen dann ergeben. So, okay, dann extra Meter gehen und das holen wir jetzt auf. Und dann gehen wir auf Sessions und auf Sessions treffen sich dann Leute, die sich mögen. Und auf Sessions treffen sich auch Leute, die sich nicht mögen und die tauschen dann halt auch keine Nummern aus. Mhm. So einfach ist es. Und dann ging das schon.
Ja, spannend. Ich will vielleicht noch, bevor wir gleich an eine Übung kommen, noch einmal ganz kurz den Bogen zum Anfang spannen. Als du erzählt hast im Sachscamp, wenn ihr so Licks ganz langsam gemeinsam übt, wirklich, damit es in die Finger reinkommt, wie du dann quasi selber so Geschwindigkeit bei dir aufbaust. Weil ich finde es immer sehr spannend zu erfahren, wie so, wie man von diesem ballistisch genauen Handwerk, Fingermann das so, dann wirklich in so eine, ich lass laufen quasi, kommt.
Boah, das ist einfach der Prozess, der allgemeine Prozess des muskulären Gedächtnisses, glaube ich. Und jetzt bin ich wirklich, gefühlt bin ja ich quasi, was bei Gitarristen der Eric Clapton ist, den man Captain Slowhand nennt.
Mhm.
Also ich bin schon ein eher geschwindigkeitslimitierter Spieler, würde ich behaupten. Ich bin aber rhythmisch sehr stabil, weil mein quasi Zweitlieblingsinstrument nach Saxophon ist Schlagzeug.
Mhm.
Und wäre ich nicht Saxophonist geworden, wäre ich Schlagzeuger geworden. For sure. Und irgendwie habe ich mir auch angeeignet, so ein bisschen über eine sehr rhythmische und eine sehr perkussive Spielweise meinen Weg zu finden, wie ich so in meiner Musik stattfinde, gepaart einfach. Bei mir war schon immer rhythmische Kreativität und tonale Kreativität auf gleichem Level. Die Finger werden nur dann schneller, wenn sie es langsam gut können. Weil jeder kann, jetzt kann man es nicht sehen, so wie wenn man so auf dem so auf dem Tisch so ein bisschen so, also jeder hat, kann seine Finger ja ein bisschen schnell bewegen, naja, es sei denn, er hat irgendwie eine Krankheit. Man muss das nur einfach koordinativ zusammenbringen und rhythmisch zusammenbringen und je langsamer man das macht, umso schneller wird dann auch das schneller sein. Gibt manchmal, sehe ich auch, gibt manchmal Spieler, die haben vielleicht so eine Grundergonomie in der Handhaltung, wo du schon sagst, das Instrument liegt bei dir nicht locker in der Hand. Das ist ein Grund, warum es nicht schneller geht. Mhm. Bei Trompetern ist es viel weniger, weil ja nur drei Finger ein Ventil drücken. Mhm. Also man kümmert sich dann um drei Finger. Bei einem Saxophonisten, das Instrument ist zwar einfacher, finde ich, weil Proton eine Klappe, so, also Blockflöte mit Klappe. Aber du siehst dann schon, manche haben dann, die haben das Instrument so in der Hand und du denkst irgendwie, das schaut krumm und schief aus oder ein bisschen unlocker aus. Und die modernen Saxophone sind aber so gebaut, dass du sie einfach so, wie wenn man so ein U, ne, dann muss es eigentlich schon in der Hand liegen. Bei manchen sieht man, wenn du so verkrampft dastehst, dann hast du wahrscheinlich dann auch ein Defizit bei höheren Geschwindigkeiten, weil es nicht locker ausschaut. Aber Geschwindigkeit kommt von selber, bekommt ganz von selber, vom langsamen Üben.
Ja, finde ich interessant. Dann lass mal gern zu einer Übung kommen. Ich bin sehr neugierig, was du mitgebracht hast.
Ich habe eine Übung mitgebracht, die ich jetzt auch wieder mit Teilnehmern öfter mache. Die war dann auch schon wieder ein bisschen weg. Es gibt so ein ganz spannendes improvisatorisches Tool. Es ist, Deutschen würden sagen, Halbton, Ganzton. Die Amis sprechen von der Diminished Scale. Und diese Diminished Scale ist eigentlich total einfach, sich drauf zu schaffen. Wenn man es richtig macht, mit einer dementsprechenden Anleitung, kommt man dann auch mehr und mehr in den Hörgenuss, dass man den Sound dieser Skala hört. Und erst wenn man den Sound dieser Skala im Kopf gut hört, kann man sie letzten Endes dann auch anwenden und spielen. Für mich ist beim Improvisieren Diminished Spielen ganz gern mal gewählt, so ein Mittel zur Verschärfung einer Dominante. Mhm. Weil in Diminished steckt ja ein ganz normaler Dominant-Septakkord drin. Mhm. Und in Diminished steckt aber auch ein verminderter, von Grundton aus gesehen, verminderter Akkord drin. Mhm. Und dieser Sound, der so hin und her wabert bei Diminished zwischen eben einem Dominant-Septakkord und einem verminderten, den finde ich mega spannend und ich habe da eine tolle Übung, wie man das ohne Noten erstmal für sich ergründen will. Und das würde ich euch gerne vormachen.
Sehr cool, dann bin ich gespannt.
Die Übung, die ich mitgebracht habe, ist, wie bringe ich mir Diminished Halbton, Ganzton bei, dass ich auch wirklich lerne zu hören, was das Besondere dran ist. Meine Empfehlung ist, ich gehe jetzt einfach mal von einem Akkord aus, C7, jeder hat wahrscheinlich schon mal gelernt, dass die Töne von C7, C, E, G und B-Flat oben sind. Also einen ganz normalen Septakkord. Den spiele ich mir erstmal wie so ein lockeres, leichtes Arpeggio vor, dass mir klar ist, in welchem Geschlecht bin ich unterwegs. C7. So, ich kann auch ein bisschen nach oben und unten mit den gleichen Tönen erweitern, aber der Sound von C7 muss mir erstmal klar werden. In Diminished steckt aber parallel auch noch ein verminderter Dreiklang oder ein verminderter Vierklang mit drin. Den hole ich mir jetzt ausgehend von C7 her. Also würde ich hergehen und sagen, jetzt habe ich mein C7 Arpeggio gespielt. Jetzt nehme ich den ersten Ton von dieser Diminished Halbton und Ganzton dazu. Das wäre eine B9. Und es ändert sofort den Sound. Und jetzt habe ich sogar noch eine Bremse reingehauen, damit dieses, okay, B9 zur 1 zurückklingt. So. Der nächste Ton, um den ich das Arpeggio erweitere, ist dann die Kreuz 9. Bei Indiminished ist das mit dabei. Dann spiele ich B9, Kreuz 9 und dann die reguläre Terz. Nächste Erweiterung, um auf Diminished zu kommen, ist dann die Kreuz 11. Die nächste Erweiterung, Halbton und Ganzton, symmetrische Skala in Diminished, ist dann die normale 13. Dann habe ich eben beide Welten dargestellt, mein C7 und mein C vermindert und das zusammen ergibt C diminished. Und dann habe ich ein unglaubliches Tool. Es ist eine symmetrische Skala. Ich habe quasi immer durch diese Halbton-Ganzton-Halbton-Ganzton-Geschichte die Möglichkeit, mit dieser einen Gelernten mehrere Septakkorde abzudecken. Und das ist das, was ich gerade wieder neu in mein Übe-Repertoire einbaue. Und die Erklärung, die kommt, glaube ich, von Greg Fishman. Der hat auch eine Art und Weise, wie er so neue Skalen und deren Sound genau über solche Brücken erklärt. Und ich finde das eine Mega-Erklärung, nicht direkt einfach eine Diminished Scale wegzulesen, sondern erstmal zu verstehen, wo kommt's her? Ah, aus dem Septakkord raus. Und dann wird der Septakkord aufgefüllt mit Verschärfungstönen und schafft somit auf einer Dominante mehr Möglichkeiten, um mehr Tension zu generieren, damit der Release sich toller anfühlt. Deswegen mein Advice, mal wieder halb und ganz und diminished üben.
Vielleicht eine Nachfrage zu der Übung. Nutzt du quasi, um in den Sound so richtig reinzukommen, dann, also gibt ja ganz viele, die sich quasi so einen Drone bauen, so einen C7 quasi als Akkord sich irgendwie in Ivory B Pro laufen lassen, um quasi das zu verbinden mit so einem Ding? Oder bist du eher so Typ dann, der sowas dann wirklich nur versucht, durch Vorstellen C7 sich vorspielen und dann quasi diese Diminished-Sachen da einbauen? Also
auch da, ich weiß genau, okay, jetzt habe ich quasi einen von diesen drei Diminished Lines geübt, die ich ja auf vier verschiedene Septakkorde theoretisch dann einbauen will. Und dann ist sofort mein erster Gedanke, dann nehme ich den Song her, beispielsweise aus dem Sax-Camp, Sweet Emma von Ned Adderley. Mhm. Da gibt es ja eine ewige fünfte Stufe-Situation, zurück zur Eins. Dann probiere ich das jetzt direkt anhand von Sweet Emma. Ich bin vier Takte lang auf der Dominante und muss zurück zur Eins. Dann versuche ich es jetzt mal, dass ich nur zwei Takte Dominant 7 Klischee spiele und zwei Takte meine Dominante diminished erweitere, um zurückzuleiten zur Eins. Mhm. Also ich übe aktiv das Landen in einem Lied. Mhm. Also ich übe lieber anhand von Songs, die mir gut in der Hand liegen und weniger jetzt erstmal so mit 1000 Tools und Drones und Exercises und sonst was. Nee, weiß ich ein Lied, wo ich das probieren will. Das ist tatsächlich meine spielerische Art dann. Ich hatte so einen Schüler- und Camp-Teilnehmer, der konnte dieses Jerry Coker Patterns for Jazz, der konnte es auswendig. Der konnte alle Patterns for Jazz in allen 12 Keys.
Krass.
Traumwandlerisch auswendig. Und wenn du dann mit dem ein Stück gespielt hast, egal ob das Autumn Leaves oder whatever, name any tune, da war nichts mehr davon da. Mhm. Weil dann eine andere Anforderung gilt. Mhm. Bei Autumn Leaves spielst du ja nicht die ganze Zeit in all keys. Mhm. Dem hat also dieser Spin gefehlt, zu sagen, okay, ich habe jetzt Autumn Leaves, das ist in quasi Dur und Moll Parallele, bla bla bla. Jetzt brauche ich von den ganzen Patterns for Jazz nicht immer alle 12 am Stück, sondern immer nur den in dem Key. Da hatte der keine Routine drin. Mhm. Also mein Weg ist auch nicht der richtige, zu sagen, ich mache Mut zur Lücke, ich übe nicht alles in 12 Tonarten, weil da rennt mir die Zeit davon. Aber ich übe gern geile Sachen über Stücke, die ich brauche. Über Stücke, die ich eh spiele, über mein Programm, Heavy Tones Programm, Herbert Programm. Ich lege mir ganz oft mein Alkohol-Feature auf und probiere neue Sachen anhand dessen aus und vielleicht kommt dann als auch mal diminished wieder rein. Mhm. Also ich mache das wirklich anhand von Songs, die ich wirklich brauche. Deswegen übe ich tatsächlich auch seit 30 Jahren Giant Steps nicht mehr. So, weil es auch, ganz ehrlich, ich finde das Wahnsinn, ich finde das toll und so, aber irgendwie ist gefühlt in meiner bescheidenen kleinen Welt ist die Zeit vorbei, dass man Giant Steps noch mit dem Approach übt, dass man da, also es hat seine Daseinsberechtigung, ist auch gut, dass man das mal verstanden hat, es war auch gut, dass wir das damals mal lernen mussten, aber ich übe einfach neues, hippes Vokabular zum Improvisieren auf Songs, die ich brauche. Hm. Das ist so mein Ding. Ich setze mir nicht zu viele Drones und Technik-Dinger.
Also immer quasi direkt den Übertrag eigentlich zum, was brauche ich, was ist musikalisch meine Anforderung?
Genau. Ja. Was brauche ich, was steht die nächsten ein, zwei Monate an? Muss ich da irgendwie ein Stück solieren, wo ich sage, da habe ich jetzt eigentlich schon alles beieinander und umso mehr muss ich dann schauen, dass ich da immer noch freshes Zeug habe.
Ja, interessant. Ich habe, bevor wir zu den beiden letzten Fragen schon kommen, noch eine Frage von meinem letzten Gast, nämlich der Akkordeonistin Viviane Chassot. Die hat gefragt:
Weshalb hast du die Musik als Beruf gewählt und hast du es je bereut?
Also die zweite Frage kann ich ja quasi sofort beantworten. Natürlich habe ich es nicht bereut und ich bin unendlich stolz darauf, dass ich seit 33 Jahren als solo-selbstständiger Musiker ohne Festanstellung jemals in meinem Leben irgendwie meinen Weg gemacht habe und einfach Spaß habe an dem, was ich mache. Das ist nämlich schon eine relativ lange Zeit, fast 35 Jahre. Mhm. Ich habe immer nur Spaß und brenne dafür. Also natürlich habe ich es nie bereut. Die Entscheidung, ob ich Musiker werde oder man eh von mir schon die ganze Zeit behauptet hat, beim Thorsten ist egal, der wird eh Musiker, ist wie die Frage nach Henne oder Ei. Ich weiß gar nicht, was zuerst da war. Aber es war auf alle Fälle in dieser wichtigsten Zeit, also so Frühpubertät, 13, 14, 15, war mir klar, dass es sehr wahrscheinlich für eine professionelle Sportkarriere nicht reicht. Waren ein paar Verletzungen dann schon dabei im Fußball, im Skifahren. Mir war klar, in einem Büro sitzen, in der schlimmsten Vorstellung noch vor einem Computer sitzend arbeiten zu müssen, fällt für mich total aus. Mhm. Und dann bleibt nach Subtrahierung der anderen Gegebenheiten eh nur Musik übrig. Mhm. Es war ja auch genau die Zeit, wo der Wahlunterricht für den Nachmittag gewählt werden musste. Und man konnte sich entscheiden zwischen Musik, Sport oder Informatik. Es war damals so, 1992 kam Informatik auf. Die saßen dann vor so weißen Riesenkoffern im Keller unten im Sommer und haben sich da die Programmiersprachen beigebracht. Und für mich war das die schlimmste Albtraumvorstellung, die es nur gibt. Wenn ich doch im Schulchor singen kann oder mit der Fußballmannschaft aufs nächste Turnier fahren kann, draußen bin, aktiv bin, also es muss Musik oder Sport sein. Sport war ich zu verletzungsanfällig. In der Wachstumsphase ein bisschen meine Kniescheiben ein bisschen überbeansprucht. Dann war es einfach klar, mache ich Musik. Mhm. So kam das.
Ja, spannend. Ich finde es interessant bei dir, also man hat so wirklich das Gefühl, dass du so völlig so, also darin aufgehst, auch wie du darüber erzählst, dass es so wirklich so auf eine sehr dankbare, aber gesund selbstbewusst auch so einfach so für dich genau das gefunden zu haben, diesen Weg beschritten zu haben, den du jetzt beschreitest und immer noch beschreitest ja auch, und aber nie so dieses, was du vorher auch selber so gesagt hast, dieses, ich wusste nicht, dass es Option X, Y, Z noch gab, und damit so völlig im Reinen zu sein, was ja heute, also ich kenne das von mir auf jeden Fall auch so, dass man ja oft so mit diesen hätte und hätte noch das gegeben und das so, und das finde ich bei dir sehr, sehr schön zu beobachten, dass du da völlig so sehr mit dir selber im Reinen und einfach völlig zufrieden und sehr gelassen, wie du es auch vorher gesagt hast, so damit cool bist, wie es alles gelaufen ist und so no regrets einfach. Es ist sehr schön zu beobachten, wenn du da erzählst drüber. Das finde ich sehr.
Ja, ich meine, es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man sagt, den Gesamtweg, da bereue ich nichts und gar nichts und weiß auch, dass ich da mal gescheitert bin oder dass ich irgendwie zu dumme Sprüche gedrückt habe, als ich noch 18 und 17 und 22 war, weiß ich alles, weil anders geht's ja gar nicht. Aber es gäbe wirklich nichts, womit ich das irgendwie hätte eintauschen wollen, weil es auch so lange erfüllt. Ich habe letzte Woche am Donnerstag Mitternacht eine Dreiviertelstunde mit Sebastian Vettel an der Hotelbar übers Leben sinniert.
Ach geil.
Und er saß einfach nur als Herbert-Fan dann, er war Gast bei Herbert, und er saß da und in der Hotelbahn hat auf uns gewartet, und wir kamen dann rein und er hat geklatscht und hat gleich irgendwie, wie kann man das Solo, Alkohol, bla bla bla, und dann ich so, ich konnte gar nicht mehr sprechen. Aha. Und nach 2 Minuten war so das Eis total gebrochen und wir haben uns über genau solche Sachen unterhalten. Mhm. Er war 4-maliger Formel 1 Weltmeister und für ihn ist aber seit 5, 6 Jahren dieses praktizierende schnell Autorennen fahren ist quasi vorbei, weil das dann irgendwie zwischen 30 und 40 hören die auf. Und er hat gesagt, ihr habt es einfach so geil, ihr Musiker. Ihr könnt es mit 40 noch spielen, mit 50 noch spielen, Herbert mit 70 noch singen. Das ist so geil, dass du das einfach so lange machen kannst. Klar kann man irgendwann sagen, in dem und dem Bereich gibt es dann irgendwie die Young Guns, die die Eltern überholen. So. Aber es gibt auch noch immer für die Medium und Old Guns was zu sagen. Also das ist ein sehr dankbarer Sport. Und die allermeisten Musiker mittlerweile altern sehr vital und gesund, muss man sagen. Also wenn ich jetzt auch bei Herbert in der Band mich umschaue, so die Kernband, die sind jetzt auch alle so 70 plus und spielen da vor 50.000 Leute und spielen gut und sind Typen. So, das kann, also da muss man schon, also ich wüsste nicht, wo das sonst so geht wie in der Musik. Sport wäre auch geil gewesen, Kunst ist auch was Tolles, meistens aber so bildende Künstler, malende Künstler sind alle halt so alleine im unterwegs. Und als Musiker kannst du entscheiden, wie viel alleine, wie viel zu zweit, Duo, Trio, Quartett, Quintett, große Band, Big Band. Mhm. Ja, die Musik bietet halt alle Facetten und sie bietet es dir 20, 30, 50, 60 Jahre.
Ja.
Also es gibt, also, wenn man sich ehrlich ist, es gibt ja nichts Tolleres als Musiker sein.
Also, ich weiß ja, nicht, was du meinst. Ja. Ja,
wir haben jetzt hier Montagvormittag und ich habe gerade irgendwie fleißige Wochen hinter mir, aber es arbeitet im Kopf schon wieder, was ich als nächstes noch üben will.
Mhm.
Gibt keinen Beruf, der das kann.
Ja, unterschreibe ich auf jeden Fall, finde ich, gehe ich mit. Für den Abschluss habe ich noch zwei Fragen, die ich immer all meinen Gästen stelle. Was lernst oder übst du gerade, was du noch nicht gut kannst? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
Tatsächlich versuche ich mich gerade auf die neuen Zeiten einzustellen und versuche mich mit der digitalen Buchführung auseinanderzusetzen. Ich bin ja so ein Schuhkarton-Klarsichtfolientyp. So, man gibt so einmal, alle drei Monate bringst du deinem Steuerberater einen Schuhkarton und eine Klarsichtfolie vorbei und sagst, bitte sortiere das selber auseinander. Und jetzt kommt ja, glaube ich, dieser Übergang, ne, wo diese sogenannte E-Rechnung auch Einzug hält und so. Und das ist was, das ist für mich das Schlimmste, digitale Ordnung in Kombination mit digitalem Verständnis. Und ich weiß aber, ich werde noch ein paar Jahre hoffentlich musizieren und machen dürfen. Also ich muss es lernen. Digitale Buchführung, wo was uploaden, Belege alle digitalisieren und da einordnen und so weiter. Das ist gerade mein absolutes phobisches Black-Thema gerade. Aber ich werde es lernen. Ich kann mich ja mittlerweile sogar auch selbst recorden, Logic-mäßig und so, habe ich auch gelernt in der Corona-Zeit. Dann werde ich das auch hinbekommen.
Und wenn du auf dein jüngeres Erstsemester Musik studieren und ich jetzt zurückschaust, hättest du einen Tipp, dem du der Person gerne mitgeben würdest, aus heutiger Perspektive, um den du damals froh gewesen wärst?
Das ist größer, das Thema, nicht bloß ein Tipp, sondern es ist eigentlich meine Aufforderung an alle Hochschulen und an alle musikausbildenden Schulen, egal welches Genre. Ich würde, vielleicht gibt es mittlerweile schon als Wahlfach oder als Zusatzangebot, vielleicht ist es aber auch schon überholt, weil es eh Pflichtfach ist. Ich würde dieses gesamte Gebiet von Musikrecht, Verlagsrecht, GEMA/KSK/GVL. Ich würde den Bereich verpflichtende Musikgeschichte, das würde ich quasi als freiwilliges Wahlfach hinten anstellen und sagen, die Neuzeit hat begonnen, wir sind digital. Wie ist denn das mit den Lizenzen bei YouTube? Wie ist das mit den GEMA-Rechten bei? Wie ist das mit der GVL? Was macht die da für dir? Was macht ein Verlag für dich? Also dieses ganze Musik-Business. Und es ist für Klassiker genauso wie für Musiklehrer, die vielleicht mal ein Buch dann veröffentlichen wollen, wie für einen Jazzplayer wichtig, diese ganzen Business-Sachen zu verstehen. Weil da bin ich in ganz, ganz vielen Dingen erstmal in offenem Messer gerannt, aus Unwissenheit, weil das nicht eine verpflichtende, begleitende oder ein verpflichtendes, begleitendes Fach war. Also das ist eher ein Aufruf an alle Musikschulen, an alle Hochschulen. Ich weiß nicht, wie da mittlerweile der Stand der Dinge ist. Bestimmt ist eine Popakademie Mannheim in solchen Sachen deutlich weiter als ich sag's jetzt mal, die Musikhochschule Köln, die einen sehr hohen, privilegierten Status zwar hat, aber das sind noch so Sachen, auch Berufsfachschulen für Musik und so, das hat damals noch gänzlich gefehlt. Man hatte keine Ahnung von GEMA, GVL, was ist das überhaupt, was ist ein Verlag, was sind übliche Lizenzprozentsätze und so weiter. Also das ganze Business drumherum, wie funktioniert die virale Darstellung, muss man das rechtlich abklären mit YouTube, dass das jetzt nicht mein Song ist, aber trotzdem das Video ist von mir und. Da kannst du fast nochmal das Zehnfache an Stoff draufpacken, wie für dein Hauptfach. Und das hätte ich mir damals gewünscht, dass mir das mit 18, 20 jemand näher beibringt, neben den steuerrechtlichen Angelegenheiten. Was ist eine Umsatzsteuer und warum ist das so und warum ist das so? Mhm. Weil das gehört dann auch zum Beruf. Ich finde das irgendwie ein bisschen lange, oder ich fand es lange sehr unvollständig, so ein Musikstudium, weil es dich dann zu wenig noch aufs echte Leben vorbereitet. Ja, gerade auch, was diese ganzen Sachen, GEMA, GVL, Verlag, Lizenzen und so weiter betrifft, vorbereitet.
Das finde ich einen coolen Tipp. Thorsten, vielen, vielen Dank. Das hat sehr großen Spaß gemacht.
Patrick, ich danke dir. Du hast es hervorragend vorbereitet und wirklich ganz empathisch, ganz toll gemacht. Hat mich richtig gefreut und ich fühle mich auch richtig geehrt, dass ich da dabei sein durfte.
Vielen, vielen Dank. Ein wichtiger Tipp zum Ende. Hier im Podcast gibt es dazu die Reihe In der Sprechstunde. Dort unterhalte ich mich mit Profis abseits der Bühne um genau diese Themen. Wie schreibe ich eine Rechnung? Wie erstelle ich eine Steuererklärung als Musiker? Und was machen eigentlich GEMA und GVL? Wenn du dazu mehr wissen möchtest, schau einfach in den Shownotes vorbei. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns nächste Woche schon wieder hören. Der Countdown zur 50. Folge geht weiter. Mein Name ist Patrick Hinzberger und ich freue mich, wenn wir hier gemeinsam herausfinden, wie andere Musikerinnen und Musiker so üben. Ihr findet mich auf Instagram und im Web unter www.what-is-practice.de. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst mir doch eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension da. Das hilft, damit wir noch besser gefunden werden und von den Podcast-Algorithmen noch ein kleines Stück besser gerankt werden. Vielen, vielen lieben Dank schon mal dafür. Ciao und bis nächste Woche, euer Patrick.